Beamer funktioniert heute mal nicht, aber der Gesang ist trotzdem voll und viele können die Texte auswendig. Und dann musste ich irgendwie denken, ja, als Paulus und Silas im Gefängnis waren, da haben sie Gott gepriesen, da hatten sie auch keinen Beamer und auch keine Liederbücher und trotzdem haben sie Gott gelobt. Und dann vor lauter Lobpreis sind dann die Türen des Kerkers aufgesprungen. Ich möchte uns heute einen Text lesen, der auch zum Ewigkeitssonntag heute gut passt. Und wer es mitlesen will, müsste sich halt eine Bibel besorgen. Oder ansonsten lest ihr es zu Hause einfach nach. Der Text steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 21. Und es ist von Vers 5 bis 28. Lukas 21, 5 bis 28. Da sagt Jesus, und das ist dann aufgeschrieben von Lukas. Jesus ist also mit seinen Jüngern in Jerusalem und sie schauen sich den Tempel an. Als einige sich über den Tempel unterhielten und die herrlichen Steine bewunderten, mit denen er gebaut und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war, da sagte er: Es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Da fragten sie ihn: Rabbi, wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir erkennen können, wann es sich erfüllen wird? Gebt Acht, dass euch niemand verführt, erwiderte Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin es. Und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Das muss vorher geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht gleich danach. Dann fügte er hinzu, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. Es wird schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der Welt Hungersnöte und Seuchen. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Aber bevor das alles passiert, werden sie gewaltsam gegen euch vorgehen und euch verfolgen. Man wird euch vor Synagogengerichte stellen und ins Gefängnis werfen. Und weil ihr zu mir gehört, werdet ihr auch vor Machthaber und Könige gestellt werden. Doch so könnt ihr bezeugen, wer ich für euch bin. Verzichtet bewusst darauf, im Voraus festzulegen, wie ihr euch verteidigen wollt. Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben. Ich werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern. Und einige von euch wird man töten. Weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Doch nicht ein Haar von eurem Kopf wird verloren gehen. Bleibt also standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Heeren eingeschlossen ist, könnt ihr sicher sein, dass seine Zerstörung unmittelbar bevorsteht. Dann sollen die Bewohner Judäas in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen, und wer auf dem Land ist, soll nicht Schutz in der Stadt suchen. Denn dann sind die Tage der Bestrafung da, an denen alles in Erfüllung geht, was in der Schrift darüber gesagt ist. Am schlimmsten wird es dann für schwangere Frauen und stillende Mütter sein. Denn das ganze Land wird in schreckliche Not kommen, weil der Zorn Gottes über dieses Volk hereinbricht. Die Menschen werden mit dem Schwert erschlagen oder als Gefangene in alle Länder verschleppt. Jerusalem wird so lange von fremden Völkern niedergetreten werden, bis auch deren Zeit abgelaufen ist. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen und auf der Erde werden die Völker in Angst und Schrecken geraten. und weder aus- noch einwissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. In Erwartung der schrecklichen Dinge, die noch über die bewohnte Erde kommen, werden die Menschen vor Angst vergehen. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in einer Wolke kommen sehen. Wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Der Moment hätte ja nicht unpassender sein können. Jesus und seine Jünger besichtigen den Tempel in Jerusalem. Was für ein Gegensatz. Die Jünger stammen ja aus Galiläa, aus kleinen Dörfern. Ihr Zuhause sind Fischerhäuschen am See, kleine Bauernhöfe mit Schafen und Ziegen, einfache Dorfsynagogen mit Bruchsteinen gemauert, weiß verputzt und mit Schilfrohr gedeckt. Und nun Jerusalem, die Stadt der vielen Gassen, Menschen und Märkte, das Drängeln und Rufen, die Handwerker, die Bauern, die Kinder, die Verkäufer, die römischen Soldaten. Und inmitten dieses Lebens der Tempel des Herodes. Prächtige Weltstadtarchitektur. Ja, vielleicht nicht ganz so edel und teuer, wie das Original einmal gewesen ist, der Tempel Salomos mit seinem Gold und Silber und Purpur und Elfenbein. Aber das war ja auch schon lange vorbei. Dieses Symbol des Großreichs Israel wurde vor 600 Jahren zerstört von der Weltmacht der Babylonier. Und danach wurde der Tempel unter Esra wieder errichtet, aber mit dem Original war das wohl nicht zu vergleichen. Und da hat der König Herodes 20 Jahre vor Christus, vor Christi Geburt, also wirklich der Herodes, ne, der von der Weihnachtsgeschichte, der böse König Herodes, der hat seine Chance gesehen, sich beliebt zu machen beim Volk der Juden und sich selbst auch ein wirkliches Denkmal zu setzen. Er hat diesen alten Tempel general saniert, erweitert, aufgestockt, aufwendig umgebaut, alles vom Feinsten. Und der Tempel des Herodes war seitdem, ich sag mal so, ein Must-See, nicht nur für Juden, sondern für Besucher aus dem ganzen Römischen Reich. Ja, darauf können wir doch stolz sein, wenn sie sich gedacht haben. Johannes und Jakobus, Simon Petrus und Andreas, Philippus und Bartholomäus und wie sie alle heißen. Staunend recken sie die Köpfe empor, sehen riesige, fantastisch, gleichmäßig gehauene, königlich weiße Kalksteinblöcke. Sie sehen eine Fassade, die über 50 Meter hoch ist. Selbst für uns, die wir eigentlich gewöhnt sind, wäre das extrem imposant. Vergleichbar mit dem Mailänder Dom, St. Paul's Cathedral oder Notre Dame. Und der jüdisch-römische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der in Jerusalem geboren ist und den Tempel bestens kannte, bezeichnet ihn als eines der großartigsten Bauwerke, von denen man je gehört hat. Und Jesus sieht das Staunen der Jünger und das Staunen der Besucher. Und dann lässt er folgenden Satz raus. Es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird zerstört werden. Jesus, geht's noch? Hätte ich vielleicht vorlaut geantwortet, wäre ich dabei gewesen. Schau dich doch mal um. Ist es denn nicht großartig, was hier Menschen im Namen Gottes geleistet haben? Ich weiß nicht, was Jesus mir dann geantwortet hätte. Sicher nichts Nettes. Vielleicht hätte er mir auch nur in die Augen geschaut. Und dann hätte ich auf einmal gewusst, ich staune ja gar nicht über die Größe Gottes und über seine Vollkommenheit. Ich staune nur über technische und kulturelle Leistungen von Menschen. Die Jünger, die scheinen klüger gewesen zu sein als ich in diesem Beispiel, denn laut Bibeltext haben sie diese verstörende Aussage ihres Meisters sofort akzeptiert und wollten nun genaueres wissen. Rabbi, wann wird denn das alles geschehen? Und Jesus öffnet ihnen eine Tür und lässt sie ein Stück weit in die Zukunft sehen. Denn Jesus, das glauben wir als Christen, ist Sohn Gottes, Erlöser, Messias, Hohepriester und auch Prophet. Verborgene Dinge bringt Jesus ans Licht. Die Antwort, die er nun gibt, die ist vielschichtig. Einerseits deutlich und konkret, andererseits verdeckt und rätselhaft. Einerseits könnten sie ängstlich und traurig machen, die Worte von Jesus. Andererseits auch trösten und ermutigen. Ja, was denn nun? Schauen wir mal genauer hin. Also verdeckt und rätselhaft sind seine Worte, weil Jesus keine Zeitangaben macht und keine Hinweise gibt oder Hinweise gibt, die nur sehr allgemein sind. Es wird Kriege und Unruhe geben, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen. Aber Jesus, das ist doch nichts Neues, will ich schon wieder dazwischen rufen. Unzählige Kriege hat es ja schon gegeben, bevor du gekommen bist, und seit 2000 Jahren ist kein einziger Tag vergangen, an dem es nicht irgendwo auf dieser Welt Krieg gegeben hat und auch Seuchen und auch Hungersnöte. Tja, vielleicht blickt Jesus mich jetzt an und ich spüre seine Liebe, sein Erbarmen, und vielleicht würde er diesmal sagen, du sagst es, genau deswegen habe ich ja davon geredet. Und ich wäre verwirrt, denn eigentlich war doch die Frage der Jünger, Rabbi, wann genau wird denn der Tempel zerstört? Ja, an dieser Stelle muss ich mal spoilern, wie das meine Schülerinnen und Schüler gern so nennen. Ja, spoilern, also vorzeitig verraten, wie eine Geschichte weitergeht. Eigentlich darf man das nicht, dann nimmt man die Spannung. Aber ich tue es trotzdem und verrate, was ihr ohnehin schon wisst. Der Tempel in Jerusalem, er wurde im Jahre 70 nach Christus von den Römern zerstört. Was war der Grund? Warum tun das die Römer? Warum zerstören sie ein Bauwerk, welches, wir haben es ja gerade gehört, von diesem Flavius Josephus, welches zu den schönsten und eindrucksvollsten Gebäuden der antiken Welt gehörte? Der Grund war der Volksaufstand in der jüdischen Provinz gegen die römischen Besatzer. Zunächst waren die Rebellen erfolgreich, aber dann stellte Rom unter dem Feldherrn Titus, Flavius, Vespasianus ein riesiges Heer zusammen, gigantisches Heer mit 60.000 Soldaten, welches Judäa und Galiläa nach allen Regeln römischer Kriegskunst grausamst zurückeroberte. Und der Titus, der wollte eigentlich den schönen Tempel verschonen, aber im Zuge der Kämpfe wurde er dann doch in Brand gesteckt und seine Ruine wurde später bei der Neugestaltung der Stadt abgerissen. Die Vorhersage unseres Herrn hat sich also 1:1 erfüllt. Kämen wir wieder zum Text zurück. Dieser Krieg, der zur Verwüstung Jerusalems und zur Zerstörung des Tempels führte, begann im Jahr 66 nach Christus. Und als Jesus 36 Jahre vorher ungefähr mit seinen Jüngern den Tempel besuchte, ist davon ja noch gar nichts zu spüren und zu sehen und zu ahnen. Ein prächtiges Bauwerk, die Juden als das Volk Gottes, die stolz auf sich sein können, trotz der römischen Besatzung. Und Jesus stört diese Harmonie, indem er auf einmal schreckliche Ereignisse beschreibt, die erst eine ganze Generation später stattfinden würden. Warum tut er denn das? Antwort: Er will die Menschen aus der falschen Sicherheit reißen. Aus der Sicherheit, in die wir uns ja alle so gerne begeben. Vertraut nicht auf menschliche Leistungen, so verstehe ich das. Vertraut nicht auf kulturelle Errungenschaften, nicht auf staatliche Ordnungen, nicht auf schöne Traditionen, nicht auf eure immer wiederkehrenden Feste, nicht auf die gerechten Gesetze, nicht auf euren Wohlstand. Verlasst euch nur auf Gott. Ja, waren jetzt schon einige unangenehme, schreckliche Dinge zu hören im Bibeltext. Und wir wissen es selber, wie schnell, wie unerwartet kann es vorbei sein mit unserer Sicherheit. Als ich am 6. Oktober viele hundert junge Menschen in Israel mit dem Auto aufgemacht haben, um mitten in der Wüste beim Supernova Rave Festival dabei zu sein. Da haben sie sicher vieles sich erwartet, haben sie sich auf vieles gefreut. Dröhnende Ohren, eine geile Lasershow, Emotionen, manche auch sicher Partydrogen, verrückte Leute, abtanzen bis zur Erschöpfung, Kopfschmerzen, Müdigkeit am nächsten Tag, womit niemand gerechnet hat, dass am nächsten Morgen die Sonne über einem Horrorszenario aufgeht. 364 Todesopfer, erschossen, erstochen, mit durchgeschnittener Kehle, in ihren eigenen Autos verbrannt. Meint ihr, dass die römischen Soldaten bei der Einnahme Jerusalems im Jahre 70 humaner vorgegangen sind als die Hamas-Kämpfer im Jahre 2023? Jesus sagt, bleibt wachsam, die Zeit läuft ab. Ja, unser Herr, er spricht vor allem auch deshalb von den kommenden schrecklichen Ereignissen, weil er seinen Jüngern und der christlichen Gemeinde in Jerusalem helfen will. Helfen will, allerlei Verwirrungen, Krisen, Gerüchte, Anfeindungen, Enttäuschungen durchzustehen. Erschreckt nicht, das muss geschehen, sagt Jesus. Das ist aber noch nicht das Ende. Und genau hieran sehen wir diesen doppelten Charakter von seiner Endzeitrede. Einerseits zählt er lauter Dinge auf, die uns Angst machen können. 9 Zeichen der Endzeit sind es insgesamt hier bei Lukas. Andererseits tröstet und ermutigt er, ja, indem die Jünger schon vorher erfahren und indem in den Gemeinden dann nach Jesu Auferstehung, nach Gründung der christlichen Gemeinde später genau darüber auch gepredigt werden wird, werden die Christen auf das Kommende vorbereitet, sind sie nicht unvorbereitet. 9 Zeichen finde ich hier beim Lukas. Das sind erstens falsche Propheten, zweitens Gewalt und Unruhen, drittens Kriege zwischen Völkern und Staaten, viertens schwere Erdbeben, fünftens Hungersnöte, sechstens Seuchen, siebtens furchtbare Dinge, was auch immer das ist, achtens gewaltige Zeichen am Himmel, neuntens Gerichtsprozesse, Verfolgung und Todesurteile gegen Christen. Ich möchte nur auf 3 davon mal etwas näher eingehen. Erstens mal auf die falschen Propheten. Gebt Acht, dass euch niemand verführt, sagt Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin es. Also ich bin es, ich bin der wiedergekommene Messias, der gekreuzigt, auferstanden bis jetzt. Jetzt bin ich wieder da. Hallo, ich bin's. Tatsächlich ist es genauso eingetroffen, dass nach der Auferstehung Christi dann falsche Propheten aufgetreten sind. Wir finden 2 Beispiele in der Apostelgeschichte und auch wieder bei unserem Geschichtsschreiber Flavius Josephus, also ein außerbiblisches Zeugnis. Um 45 nach Christus, also 15 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung, gab es einen gewissen Thaddäus, der hat eine ungeheure Menschenmenge dazu aufgerufen, ihm unter Mitnahme seiner gesamten Habe an den Jordan zu folgen. Und dort wollte er nach dem Vorbild des Mose die Fluten des Flusses teilen und hindurchziehen. Ein falscher Messias. Und in Apostelgeschichte 21 hält der römische Kommandant in Jerusalem den Apostel Paulus zunächst für einen ägyptischen Rebellen, der es geschafft hatte, 4000 gewaltbereite Anhänger hinter sich zu bringen. Und dieser Ägypter wird ebenfalls vom Flavius Josephus als falscher Prophet erwähnt und von ihm wird gesagt, dass er auf dem Ölberg in Jerusalem seine übernatürliche Macht beweisen wollte. In beiden Fällen mussten viele Menschen sterben, weil die Römer mit harter Gewalt gegen solche religiös-nationale Begeisterung vorgegangen sind. Sie haben einfach brutal dazwischen gehauen und die Leute umgebracht. Wir Menschen sind anfällig für Leute, die sich sehr überzeugend als Erlöser oder Retter in Szene setzen, die sich mit einer Mischung aus Manipulation, Fake News und Druck sich eine treue Anhängerschaft schaffen, sei es im Bereich der Politik oder auch der Religion. Und Jesus sagt, gebt Acht, dass euch niemand verführt. Das ist die prophetische Warnung unseres Herrn an seine Gemeinde. Das gilt auch für uns heute. Wenn es heute neue geistliche Bewegungen und Aufbrüche gibt, vielleicht auch verbunden mit Heilungen, Wundern, Segensversprechungen, großen Emotionen, oder wenn Prediger auftreten, die behaupten, erst durch ihre eigene Verkündigung würde endlich die Vollmacht der guten Botschaft erfahrbar werden, dann lasst uns in Gottes Wort prüfen, ob das alles so stimmt. Oder ob doch mal wieder ein neuer falscher Messias versucht, Schäfchen aus der Herde Jesu zu rauben. Satan kommt als ein Engel des Lichts, warnt uns die Bibel, und die Zeit läuft ab. Ein zweites Zeichen. Erdbeben werden große Teile der Erde erschüttern, sagt Jesus. Hier möchte ich fast schon wieder hineinquatschen. Jesus, ihr habt eben damals noch nichts von den Kontinentalplatten gewusst, die auf dem flüssigen Magma treiben und ab und zu mal zusammenrumpeln. Eine ganz natürliche Angelegenheit. Aber indem ich das so sage, bleibt mir das Wort eigentlich im Hals stecken, weil mir plötzlich einfällt, welche Erdbeben es allein in diesem Jahr 2023 gegeben hat. Vor allem am 6. Februar. Diese furchtbare Katastrophe in Syrien und der Türkei. Fast 60.000 Tote gab es, 126.000 Verletzte. Tausende von Gebäuden wurden zerstört, darunter zwei Krankenhäuser. Die Wasser- und Abwasser- und Energieversorgung von 11 betroffenen Provinzen brach teilweise zusammen. Es war ein Umkreis von etwa 400 Kilometern betroffen. Oder im September die Erdbebenkatastrophe in Marokko. Etwa 3.000 Menschen kamen ums Leben. 50.000 Häuser wurden ganz oder teilweise zerstört. 300.000 Menschen sind von diesen Nachwirkungen betroffen. Und jetzt im Oktober mehrere Erdbeben über 2 Wochen hinweg in Herat, der Provinz in Afghanistan. Dort, wo die Menschen sowieso schon durch die Gewalt der Taliban und durch den Hunger am Ende sind, kaum etwas haben, da wurden ganze Familien unter ihren Lehmhäusern begraben. Die Zeit läuft ab. Erdbeben gehören, so sagt Jesus, zu den Zeichen, die darauf hinweisen. Das war übrigens auch in diesem schmalen Zeitfenster von genau 40 Jahren so, also dieser Zeit zwischen dem Gespräch von Jesus und seinen Jüngern und der tatsächlichen Zerstörung im Jahre 70, 40 Jahre. Auch da gab es ein Erdbeben, was bis heute eigentlich uns immer noch bewegt. Völlig unerwartet brach nämlich im Jahre 62 nach Christus der Vesuv in Italien aus. Die giftigen Dämpfe und der Ascheregen töteten Tausende von Menschen, die zuvor in Pompeji und 3 benachbarten Städten am Golf von Neapel ein angenehmes, teilweise luxuriöses Leben geführt hatten. Und der Schriftsteller Plinius, der Jüngere, hat über diese Naturkatastrophe, die fliehenden Menschen, die Opfer, einen sehr detaillierten Bericht geschrieben, der sich liest, als würde man mit einer Kamera live dabei sein. Die Städte wurden dann unter einer dicken Ascheschicht begraben, die alles in perfektem Zustand konservierte. Und seit fast 300 Jahren wird Stück um Stück des Gebietes archäologisch wieder freigelegt. Dabei kommt eine Kultur zum Vorschein, die der unsrigen Kultur erschreckend ähnlich ist. Pompeji hatte nicht nur gute Häuser, Straßen, Wasser, Kanalisation. Es gab dort Theater, Tempel, Thermen, Sportstätten, Gasthäuser, Bordelle. Prostitution war in Pompeji und den Nachbarorten ebenso an der Tagesordnung wie rauschende Feste, Trinkgelage und auch Schlägereien nach Gladiatorenwettkämpfen. Das alles ist dort schriftlich durch Graffiti dokumentiert. Und das alles endete von einem Tag auf den anderen. Und unser dritter Aspekt, Christenverfolgung. Jesus sagt, weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden, im Vers 17. Wir denken an Stephanus, der von einer wütenden Menge in Jerusalem gesteinigt wurde, weil er Jesus als den Sohn Gottes bekannte. Wir denken daran, wie Petrus im Gefängnis sitzt und ein Engel ihn um Mitternacht befreit. Aber auch das ist wahr. Der Apostel Jakobus, der Bruder des Johannes, er wird bereits im Jahr 44 in Jerusalem hingerichtet. Und der Apostel Petrus, erst Gemeindeleiter in Jerusalem und später dann in Rom, wird dort zur Zeit des Kaisers Nero im Jahre 67 gekreuzigt. Der Apostel Paulus vermutlich etwa um die gleiche Zeit enthauptet. Außer dem Apostel Johannes, der ja bekanntlich ein hohes Alter erreicht hat, sterben alle Jünger Jesu als Märtyrer, einfach weil sie nicht aufhören konnten oder wollten, Jesus zu bezeugen. Und wenn wir an Christenverfolgung heute denken, dann fallen uns sofort Länder ein wie Nordkorea, Afghanistan, Pakistan, Iran oder ganze Regionen wie die arabische Halbinsel, Nordafrika. Wir sind über diese Menschenrechtsverletzungen empört und entsetzt. Wir beten für und wir haben Mitleid mit unseren verfolgten Schwestern und Brüdern. Aber ist es uns eigentlich bewusst, dass Christenverfolgung ein Zeichen der Endzeit ist? Dass Jesus ausdrücklich seine Jünger darauf vorbereitet und vorhersagt, dass es so kommen muss? Jesus sagt, und weil ihr zu mir gehört, werdet ihr auch vor Machthaber und Könige gestellt werden. Doch so könnt ihr bezeugen, wer ich für euch bin. Ja, wir haben über einige Zeichen der Endzeit ein bisschen jetzt nachgedacht. Ich habe wirklich sehr stark ausgewählt. Zum ersten Mal, vielleicht habe ich mir gewünscht, dass wir uns hier mal so etwa 2 Stunden Zeit nehmen könnten für die Predigt. So viel wäre noch zu sagen. Wer weiß, vielleicht kommen auch bei uns in Deutschland Zeiten, in denen wir heimliche Gottesdienste feiern müssen und in denen die Zeit zusammen dann für uns so wertvoll ist, dass wir den ganzen Tag zusammenbleiben wollen. So ist es jedenfalls in manchen anderen Ländern. Aber 3 wichtige Aspekte muss ich unbedingt noch loswerden. Erstens, wir haben gemerkt, dass Jesus in seiner Endzeitrede zunächst einmal seine Jünger, die da mit ihm konkret zusammen sind, auf die für sie kommenden 40 Jahre vorbereitet hat, nämlich auf die Zeit bis zur Tempelzerstörung. Und alles, was er vorhergesagt hat, ist auch so eingetroffen. So war die Christengemeinde in Jerusalem, die sich dann bald nach Samaria, Syrien, Kleinasien, Griechenland, Italien ausgebreitet hat, gut vorbereitet. Aber wir haben jetzt auch gemerkt, dass diese gleichen Zeichen der Endzeit auch ganz massiv in unseren Tagen passieren. Und dabei habe ich noch nicht mal über die Kriege gesprochen oder über die Seuchen. Wir wissen alle, was gemeint ist. Das heißt, auch wir leben in der letzten Zeit der Endzeit. Die Zeit läuft ab, aber was kommt für uns am Ende? Und damit bin ich am 2. Punkt, den ich noch sagen wollte. Ja, also der Tempel wurde zerstört. Das ist für uns schon wieder sehr lange her. Das ist eingetroffen. Aber was noch aussteht und worauf wir warten, ist die Wiederkunft Christi. Jesus sagt, wenn das alles anfängt, also wenn die Kriege und Naturkatastrophen immer schlimmer werden, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Steht im Vers 28, im Lukas 21. Gern möchte ich irgendwann auch mal, vielleicht das nächste Mal, mit euch darüber nachdenken. Wenn ihr wollt, gebt mir gerne eine Rückmeldung. Und zum Schluss, drittens, Römer 8, 22. Da heißt es, denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Alles, was wir an schrecklichen Nachrichten so mitbekommen, läuft unter der Rubrik Geburtswehen. So Paulus im Römerbrief. Und Paulus und ich, ja, wir können uns als Männer Geburtswehen ja nur so von außen vorstellen. Ihr Schwestern hier, ihr wisst es zum großen Teil wirklich, wie sich das anfühlt. Und ich frage mich, wieso kann eine Frau diese immer schlimmer werdenden Geburtswehen überhaupt durchstehen? Wieso gibt sie nicht irgendwann auf? Und ich denke, weil die Frau weiß, was am Ende kommt. Ein wunderbares, einzigartiges, neu geschaffenes Kind erblickt das Licht der Welt. Und nur mit diesem Wissen lassen sich die Wehen irgendwie ertragen. Und so soll es auch bei uns sein. Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Klimakatastrophe, Christenverfolgung, Gaza-Krieg. Unser Herr Jesus wird kommen. Dies alles sind die Geburtswehen. Er sagt, wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Amen.